Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Nach den Koalitionsverhandlungen im Bund im letzten Herbst war die Lage grob gesagt ja noch so. Die Liberalen galten als große Sieger, die Grünen als Verlierer. Und Sozialdemokrat Olaf Scholz machte sich daran, die Republik in ein sozialdemokratisches Jahrzehnt zu führen. Vor allem nach den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen sieht die Welt der Berliner Ampelparteien aber ganz anders aus. Die Grünen feiern historische Siege. Die FDP muss eine Schlappe nach der anderen verkraften. Die Partei des Kanzlers verliert kräftig. Inmitten von Krieg und Krisen lassen zwei Regierungsparteien federn, allein die Grünen triumphieren. Wie sehr verschiebt dieser Trend die Machtverhältnisse in der Bundesregierung und für was nutzen die Grünen ihre neue Stärke? Darüber konnte ich vor dieser Sendung mit Winfried Kretschmann sprechen, dem grünen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, den ich als erstes gefragt habe, wie sich vor allem nach den Wahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen die Gewichte auch in der Ampelkoalition in Berlin verschoben haben.
Ja gut, triumphieren wollen wir nicht. Man muss auch im Sieg bescheiden bleiben. Sowas denkt man immer, gerade nach Landtagswahlen, dass sich da dann auch im Bund was verschiebt. Das legt sich in der Regel schneller, als man glaubt. Und es kommen wieder die Mühen der Ebenen, wo sich was verschiebt, ist eben in den Ländern, weil es da neue Koalitionen gibt.
Sie sagen wirklich, dass sich in Berlin nichts verändert. Manche Beobachter schreiben ja dieser Tage, dass die Machtverhältnisse in der Ampel in Berlin geradezu auf den Kopf gestellt sind. Und wenn wir noch mit hinzunehmen, dass Robert Habeck, dass Annalena Baerbock, dass Cem Özdemir aus der Riege der Ministerinnen und Minister der Bundesregierung, die mit Abstand beliebtesten zurzeit sind, der Kanzler auch da eher abgeschlagen ist, kann man nicht sagen, die Grünen sind ein neues Machtzentrum, ein Kraftzentrum in der Bundesregierung.
Es ist doch erfreulich, dass unsere Minister da erstmal eine gute Figur machen. Darüber freuen wir uns als Grüne, aber wir leiten daraus jetzt keine zusätzlichen Machtansprüche ab. Das sind ja auch schwierige Ämter, die sie haben, die jetzt im Mittelpunkt stehen. Und da muss man die Leute zusammenhalten. Die Koalition muss weiter funktionieren. Und da darf man nicht übermütig werden oder gar irgendeinen Triumphalismus an den Tag legen.
Wenn man auf die grünen Kabinettsmitglieder schaut, dann stellt man ja fest, also die Grünen in der Regierung organisieren gerade Waffenlieferungen in die Ukraine. Sie kaufen Flüssiggas bei arabischen Autokraten und sie ebnen den Weg für Flüssiggasterminals entlang der Küste. Das waren ja bisher, sagen wir mal, nicht Kernanliegen der Grünen. Sind Sie es jetzt in Zukunft schon?
Ich meine, die Welt hat sich nach dem Ukraine-Krieg einfach dramatisch verändert. Und darauf muss man reagieren, sonst macht man aus einer Weltanschauung eine Ideologie. Und damit kommt man nicht weiter im politischen Leben. Mehr ist das erstmal nicht. Man reagiert auf eine neue Welt, denn der Putin zerschießt ja nicht nur die Ukraine, er hat auch das Völkerrecht und die Nachkriegsordnung zerschossen. Da muss man sich neu aufstellen, nicht? Und zur Energieversorgung gehört einmal, das ist unser aller erklärtes Ziel, dass sie klimafreundlich werden muss. Aber jetzt zeigt sich auch, wir müssen auch Abhängigkeiten vermeiden. Und das steht jetzt mal im Vordergrund. Und deswegen bleibt der Kampf gegen den Klimawandel. Das heißt, wir wollen ja ganz weg von Kohle, Öl und Gas. Also insofern sind das jetzt Zwischenschritte, die man machen muss. Aber dass wir in Bälde überhaupt weg wollen von fossilen Energien, das ist ja damit nicht aufgehoben. Ganz im Gegenteil, wir werden jetzt auch den Ausbau der Erneuerbaren kräftig beschleunigen. Das ist unser aller erklärtes Ziel.
Aber wenn jetzt diese LNG-Terminals an der Küste gebaut werden, zementiert man damit gerade nicht, mit grüner Handschrift sozusagen, was die Grünen eigentlich um jeden Preis vermeiden wollten, dass man jetzt die nächste Struktur, die nächste Infrastruktur für fossile Energieträger erstmal baut, die dann über Jahrzehnte quasi das Bild bestimmen. Selbst für eine Zeit, wo wir dann schon längst auf Erneuerbare umgeschwenkt sein wollen.
Nein, das wird nicht so sein, denn mit derselben Infrastruktur werden wir in Zukunft eben Wasserstoff transportieren und verteilen. Also insofern ist das eine Infrastruktur, die auch für die nächste Agenda des Kampfes gegen das Klimawandel wichtig ist, nämlich den Hochlauf der Wasserstofftechnologie. Damit müssen wir in etwa 10 Jahren rechnen. Und dann kann man diese Infrastrukturen mitverwenden. Man wird sie auch genauso bauen, dass sie auch dafür später mit kleinen Änderungen und Umbauten verwendbar sind.
Manche sagen ja, wir brauchen gar nicht diese umfangreichen Strukturen. Außerdem machen Sie darauf aufmerksam, dass wenn man jetzt in Katar Flüssiggas einkauft, dass diese Verträge dann gewöhnlich 20, 30 Jahre laufen sollen.
Ja, aber ich meine, schauen Sie doch mal, die Ölscheichs, die werden doch nicht sagen, also wir lassen jetzt unser Öl unter der Erde und werden wieder arm. Das werden die nicht machen. Die haben eine große Chance der Alternative, nämlich in diesen sonnenreichen Ländern Wasserstoff zu produzieren oder regenerativ erzeugte Kraftstoffe. Und die müssen auch transportiert werden. Insofern passt das schon.
Einen Aspekt würde ich noch gerne erwähnen, was diese Terminals angeht. Da gibt es ja Klagen, jedenfalls von Umweltschutzorganisationen, die sagen also bei allem Verständnis für Beschleunigung in diesen schwierigen Zeiten und für eine Übergangszeit, warum werden jetzt Dinge wie Umweltverträglichkeitsprüfungen und so weiter auf Eis gelegt? Also steckt darin ein bisschen die Entscheidung, in dieser Situation muss eben der Umweltschutz, muss der Artenschutz dann doch eben zurückstehen?
Ja, in Krisen muss es schnell gehen und da stehen einfach andere Dinge im Vordergrund. Das ist doch ganz normal. Hat man doch jetzt in der Corona-Krise gesehen, da mussten wir tief in Grundrechte eingreifen. Das machen wir ja sonst auch nicht. In schweren Krisen, und wir sind in einer extrem schweren Krise, muss man anders handeln als sozusagen im Normalbetrieb. Das ist doch klar. Ich meine, man benutzt einen Feuerlöscher ja, wenn das Haus brennt und nicht, um seinen Ofen auszumachen. Und so ist es da genauso. Und da muss jetzt niemand Ängste haben, dass das hinterher so bleibt, sondern das macht man deswegen zeitlich begrenzt, damit man Krisen löst. Anders kann man Krisen nicht lösen.
Ich will noch mal gern zurückkommen zu den jüngsten Wahlsiegen der Grünen und den Schlussfolgerungen, die man daraus ziehen muss. Sie haben gewarnt, jetzt nicht allzu triumphal aufzutreten. Wie zufrieden können Sie überhaupt sein mit diesen Wahlergebnissen? Denn Sie haben ja auch gezeigt, wenn man die Bundestagswahl nochmal dazu nimmt, dass die Grünen ja unter dem Strich eine Partei der wohlhabenden Städter im Wesentlichen bleiben und große Schwierigkeiten haben in ländlichen Gegenden. Beunruhigt Sie das?
Ich meine, erstmal möchte ich das hinterfragen, was Sie behaupten. Wir haben in Baden-Württemberg 58 Direktmandate, der Großteil davon im ländlichen Raum. Also das, glaube ich, stimmt nicht. Natürlich sind wir stärker noch in Städten. Aber wir haben jedenfalls in Baden-Württemberg bei Ergebnissen von über 30% gezeigt, dass wir auch im ländlichen Raum stark sind. Und dafür gibt es auch allen Grund, denn wir kümmern uns um die Strukturen im ländlichen Raum nicht, wenn zum Beispiel, dass dort die gute Gesundheitsversorgung herrscht, dass wir zwar die Krankenhauslandschaft sozusagen sanieren, aber dass trotzdem Grundversorgung dort bleibt. Das ist ein Programm in Baden-Württemberg. Und wenn Sie Windkraft bauen, die bauen wir nicht mitten in den Städten, sondern auf dem Land. Das bringt Wertschöpfung. Das bringt Wertschöpfung ins Land. Also gerade die Energiepolitik zeigt, da verdienen am Ende nicht andere, sondern wir selber. Die Wertschöpfung bleibt dadurch im Land, wenn man kommunale Nahwärmenetze macht und vieles Ähnliches mehr. Also davon kann keine Rede sein. Es ändert sich gerade.
Aber das mag ja für Baden-Württemberg zutreffend sein. Aber warum holen die Grünen im Erzgebirgkreis, um mal ein Beispiel zu nehmen, bei der Bundestagswahl gerade mal 3% und in Köln eben in einer Stadt Direktmandate? Warum sind die Grünen bei Hochschulabsolventen in Schleswig-Holstein bei 31% gelandet, aber bei Wählerinnen mit Hauptschulabschluss gerade mal bei 9%? Also da wird doch eine Spaltung sichtbar, oder nicht?
Also erstmal können wir ja niemand vorschreiben, wer uns wählen soll.
Nee, der Anspruch ist ja, Herr Kretschmann, das sagen die Grünen ja seit einiger Zeit schon, dass man neue Wählerschichten erreichen will, dass man in die Breite der Gesellschaft gehen will. Und der Eindruck entsteht, dass das eigentlich immer noch nur die Spitze sozusagen der Gesellschaft ist. Diejenigen, die einigermaßen gut verdienen und eine gute Ausbildung haben.
Aber gut, das ist erstmal eine Frage, die man überprüfen muss. Sie müssen sehen, Baden-Württemberg ist mal das Flaggschiff der Grünen. Wir haben über 30% geholt und wir reüssieren in allen Bevölkerungsschichten, zum Beispiel in Baden-Württemberg auch bei der älteren Bevölkerung, was ansonsten das Feld der Unionsparteien ist, nicht? Je stärker sie werden, desto mehr Schichten erreichen sie auch. Dort, wo sie sehr schwach sind, wie wir das ja zum Beispiel in Sachsen immer noch sind, ist es klar, dass dort sozusagen ihre städtische Kernwählerschaft ist. Dann hat man natürlich im Erzgebirge 3%. Aber wenn Sie nach Baden-Württemberg gucken, werden Sie das einfach nicht mehr erkennen können. Da gibt es einfach sowas nicht. Also es ist eine Frage der Stärke. Wenn man sehr schwach ist, hat man natürlich nur Wähler dort, wo man eigentlich herkommt und entstanden ist aus den bürgerlichen Milieus der Städte. Und dort, wo man stark ist, überwindet man das nicht. In Baden-Württemberg sind wir eben eine kleine Volkspartei.
Genau, und das wollen Sie ja anderswo auch werden. Und Sie trauen den Grünen trotz dieser, sagen wir mal, Analysen, die man machen kann nach den Landtagswahlen, nach den letzten, trauen Sie Ihnen auch weiter diese Kraft zum politischen Zusammenhalt zu?
Ja, ich meine, wir trauen Ihnen nicht nur zu, wir zeigen das in Baden-Württemberg, dass wir das auch können und machen.
Herr Kretschmann, vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.